Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Dankeschön. Ich freue mich auch sehr und vor allen Dingen schon über die Begrüßung und das Abholen am Aufzug. Ein Träumchen.
Nach dem Buch Keine Zeit für Arschlöcher folgt jetzt dein neues Buch Zeit für Freundschaft. Was gab denn tatsächlich den Ausschlag für dieses Buch?
Der Verlag kam zu mir und sagte, Herr Lichter, Freundschaft, wäre das ein Thema? Und da habe ich spontan gesagt, großartig, ich könnte endlich mal ein lustiges Buch schreiben mit vielen witzigen Anekdoten und Geschichten, die man mal zwischendurch liest und einfach nur lacht und schmunzelt. Da habe ich aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Du hast es dir leichter vorgestellt, als es dann letztendlich war.
Viel leichter. Ich habe wirklich gedacht, das schreibt sich mal eben von alleine mehr oder weniger. Und dann wurde es über ein Jahr wirklich intensiver Arbeit mit viel Gehirnschmalz, mit vielen Gefühlen. Das war Karussellfahren der Gefühle. Es war viel lernen, viel einsichtiger noch werden, umsichtiger werden. War spannend oder ist noch spannend.
Und du schreibst in deinem Buch ja gleich am Anfang, die Fragen eben, die hochkamen, die haben dich fast zerrissen. Inwiefern denn?
Ja, gerne erzähle ich immer von dem einen Tag, wo ich vom Schreiben nach Hause kam und meinem Schatz gesagt habe, ich möchte meinen echten Freund nicht kennenlernen. Und sie war völlig perplex und sagte, was, warum? Ich sag, du, jetzt überleg mal, du kannst so viele Leute fragen, die sagen alle mal, ein echter Freund zeigt sich erst, wenn du schwer erkrankt bist, wenn du bankrott bist, wenn du schwere Probleme privat hast oder im Leben hast. Das heißt, in schlimmen Zeiten zeigt sich der wahre Freund. Ich sage, dann möchte ich meinen wahren Freund nicht kennenlernen, wenn ich mir damit all das erspare. Das war zum Beispiel was sehr Schockierendes für mich in dem Moment. Mhm. Und dann muss man nachfragen, was ist ein Freund? Was sind Freundschaften?
Was macht denn für dich eine gute Freundschaft aus?
Heute ist es relativ einfach für mich zu erklären. Es ist ein Gefühl. Es ist jemand zu sehen, den ich einfach unglaublich mag, den ich sofort in den Arm nehmen möchte, wo ich mich geborgen fühle, wo ich mit Spaß machen kann, wo ich mich nicht verstellen muss, wo ich bin und er ist oder sie ist. Das ist einfach ein Gefühl. Das kann man nicht an verschiedenen Daten, Fakten oder Punkten festmachen.
Wärst du denn gerne mit dir befreundet?
Mittlerweile kann ich sagen, ja, bin ich. Am Anfang hatte ich mir die Frage gestellt und war mir nicht sicher, ob ich das möchte, weil ich meine Fehler ja auch kenne oder was heißt. Ich kenne ja mein Leben. Ja, ich weiß, ich habe immer wenig Zeit. Ich habe meine Prioritäten überall. Ich will dieses, jenes, welches, das. Dann bin ich auch noch mal gerne alleine. Tatsächlich sehr gerne auch mal alleine mit mir. Da habe ich gesagt, naja, ob ich so einen Typ als Freund haben möchte. Dann bin ich die Sache aber anders angegangen. Habe überlegt, okay, ich glaube, 95% der Deutschen sind nicht mit sich befreundet, weil hinterdenk es mal richtig. Würdest du einem Freund etwas Schlechtes gönnen? Würdest du den wissentlich vergiften? Würdest du den wissentlich schlecht ernähren? Würdest du ihn wissentlich am Sofa liegen lassen? Das würdest du doch mit einem Freund nicht tun. Warum tust du es dann mit dir? Also kannst du nicht dein Freund sein. Darüber, weißt du, man muss immer beide Seiten sehen. Über diese Schiene habe ich über mich nachgedacht, über die Menschen nachgedacht und habe gesagt, okay, ich muss ja auf mir Acht geben. Ich muss auf mich Acht geben. Ich muss mich auch mögen. Dann kann es auch zu einer Freundschaft mit mir kommen.
Was bist du denn für ein Freund? Bist du tatsächlich aktiv auch? Also pflegst du deinen Freundeskreis und deine Freundschaften?
Ich bin kein Gärtner der Freundschaften. Nein, ich glaube, man kann Freundschaften unterteilen in zwei Lager. Das eine Lager behauptet, mit Recht von ihrer Sichtweise aus, eine Freundschaft, die muss man pflegen. Da muss man sich drum kümmern, wie um eine Pflanze. Deswegen kam ich gerade auf den Gärtner. Mhm. Da musst du gießen, da musst du machen, da musst du tun. Die braucht Licht, die braucht Sonne, die braucht Regen, die braucht Dunkelheit und Schlaf. Da muss man sich pflegen, sonst geht die kaputt. Ich wiederum gehöre zu der anderen Seite, die sagt, eine wahre Freundschaft wird niemals etwas verlangen. Die wird niemals etwas aufrechnen. Die wird niemals etwas anrechnen. Die führt kein Buch über gemeinsame Zeitstunden, über Liebkosungen oder ähnliches. Die ist da, weil sie ein Gefühl ist. Nur dann kann es für mich eine wahre Freundschaft sein. Der Rest wäre ja schon Belastung, das ist schon fordernd. Man kann aber beide Seiten für sich als Wahrheit nehmen. Das eine ist genauso richtig für den einen, wie das andere richtig für den anderen ist.
Was hat denn deine Erkenntnis jetzt ergeben? Was ist der Unterschied bei Männerfreundschaften und bei Frauenfreundschaften?
Männer untereinander, die sind einfacher gestrickt, ja, die funktionieren mechanisch und Frauen sind elektronisch. Wir Männer, wir treffen uns und sagen, ey, Alter, geil, Mensch, siehst gut aus. Ja, auch wenn wir wissen, er sieht nicht so gut aus. Alles ist gut. Hauptsache, wir haben jetzt Spaß. Das wird jetzt eine verdammt geile Zeit. So. Und dann ist gut. Und bei Frauen geht das so ein bisschen ins Feingliedrige rein. Und manchmal habe ich das Gefühl, bei Frauen sind Freundschaften anders als bei Männern. Ja, also bei mir reicht ja schon eine Männerfreundschaft, wenn wir uns in der Garage treffen und reden über Mopeds und Autos, 4 Stunden lachen Tränen. Dann war das ein sensationeller Abend. Ja. Das kann ich mir bei den Mädels relativ schwierig vorstellen.
Du sprichst in deinem Buch ja auch von deinem Schulfreund, nennst ihn da Achim. Was hat denn eure Freundschaft damals ausgemacht?
Ich gebe zu, wahrscheinlich habe ich ihn hier und da ein bisschen bewundert, weil er war schon ganz anders als ich. Aber wir haben uns gegenseitig aber auch nie etwas abverlangt. Weißt du, da war tatsächlich diese Basis da. Achim war halt derjenige, der mitten im Unterricht in der Schule auf einmal seine Tasche packte und nach Hause ging und auf die Frage hin, wo er hingeht, er sagte, ja, für heute ist genug. wir fanden dann in der Klasse alle Weltklasse. Er war sich aber auch im Klaren, was das gibt. Ärger in der Schule und Ärger zu Hause. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite hat sich auch in der 6. Klasse mit jemand geprügelt aus der 9. Klasse, weil er ihm komisch kam. Mhm. Da hatte der keine Angst. Das hätte ich nicht getan, weil ich wusste schon, der aus der 9., nee, das tut mir weh. Mhm. Dann gucke ich lieber, dass ich andersrum über den Schulhof laufe. Mhm. Ich wäre auch nicht aus der Klasse einfach mal nach Hause gegangen, weil ich weiß, das Echo zu Hause wäre echt heftig gewesen, in der Schule auch. Also das habe ich schon mal vermieden, aber er hat es getan.
Gibt es eigentlich Freundschaften unter Fernsehköchen?
Unter Fernsehköchen? Das ist jetzt ganz speziell gesagt. Ne? Böses Mädchen, ja. Es gibt da gute Bekanntschaften, es gibt da freundschaftliches Verhältnis, aber echte Freunde habe ich da keine gefunden. Nein.
Liegt das daran, dass es so wenig Freundschaften gibt, weil das eben tatsächlich diese Alpha-Tiere sind, viele Narzissten natürlich auch dabei? Es war ja unter anderem auch der Grund damals für dich, wegzugehen, ne? Raus aus diesem Beruf zu gehen.
Ja, es war tatsächlich der Satz, den ich auch wirklich gedacht und gesagt habe, warum ich den Beruf mal an den Nagel gehängt habe als junger Mann. Entweder bleibe ich Koch oder Mensch.
Das ist übrigens auch ein toller Buchtitel.
Ja, ne? Stimmt.
Ja, solltest du dir merken. Ja, absolut.
Ja, und natürlich sind das alles Alpha-Tiere. Gar keine Frage, wer da am Fernseher steht und da kocht und macht und tut. Der hat eine Brigade zu Hause, der hat ein Lokal, der ist schon Chef und der denkt auch an sich, ja. Trotzdem kann der Kameradschaft, ich habe das nie so richtig verstanden, aber vielleicht habe ich auch deswegen den Beruf mal aufgehört. Ich habe immer gesagt, wir sind alle so unterschiedlich, wir könnten uns alle gegenseitig stützen, helfen und es gibt bei 80 Millionen Deutschen ausreichend Gäste für jeden Laden. Aber das war nicht immer so bei allen und deswegen habe ich da gute Bekanntschaften und ein paar mögen mich mehr, ein paar weniger. Und ich habe irgendwann gesagt, ach komm, jeder kocht sein Süppchen. Ich koche dann lieber den Eintopf für die große Menge.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt, wo du ja selber schon so lange eben auch im Rampenlicht stehst, konntest du immer gut unterscheiden, wer ist jetzt wirklich mein Freund und wer tut nur so, weil ich vermeintlich gerade bekannt bin?
Ach, ganz schwer. Darüber habe ich viel philosophiert. Ich selber kann das weniger, aber da seid ihr Frauen uns im Vorteil. Frauen haben eine ganz andere Antenne dafür, wer ist echt, wer ist nicht echt. Wenn ich überlege, wie oft meine Frau gesagt hat, du, mach da mal vorsichtig, ich glaube da nicht. Da habe ich immer gesagt, Blödsinn, du wieder, ja. Und die hatten dann im Endeffekt, hatten sie immer recht, das ist ja das Verrückte. Mhm. Ja, deswegen sage ich immer, das ärgert mich am meisten bei den Frauen, dass die immer recht haben, ja. Wenn nicht, dann kommt es irgendwann, das ist leider so.
Ja, es ist, wie es ist.
Ja, es ist, wie es ist, leider Gottes. Nein, aber es ist sehr schwer, wenn man einen gewissen Status hat, echte Freunde zu finden. Deswegen ist es am schönsten, wenn man sie auf Augenhöhe begegnet, ohne dass der eine weiß, wer der andere oder was der andere ist oder was er hat. Dann hat man die gleichen Voraussetzungen geschaffen, wo man sagt, okay, komm her, da wäre die Möglichkeit, eine Basis zu schaffen.
Ja. Deine frühere Reihenfolge in der Gewichtung war ja Arbeit, Familie und dann erst Freunde. Hat sich das jetzt verändert?
Ja, tatsächlich ist heute Familie, das ist schon das Wichtigste. Aber dieses Pflichtbewusstsein kriege ich nicht aus der Birne raus. Wenn ich irgendwo ja sage, dann ist ja, ja. Wenn ich sage, ich komme und mache den Job, dann mache ich den Job. Ich bin sehr verbindlich, ich bin pünktlich, ich bin fleißig und dann habe ich vielleicht die Erwartungshaltung, dass die Familie das wertschätzt und eher Rücksicht auf mich nimmt. Und Freunde vielleicht auch. Kann auch falsch sein. Das möchte ich nicht sagen, dass meine Lebensweise da auch nur ansatzweise die richtige ist.
Du bist in recht einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Wie würdest du deine Kindheit bezeichnen?
Rückblickend sehr schön. Auch damals habe ich eigentlich nichts vermisst. Und ich bin sehr, sehr stolz drauf, was heute auch leider Gottes nicht so häufig ist. Ich bin sehr stolz drauf, dass wir aus sehr einfachen Verhältnissen kommen. Dass wir arm waren, dass wir eine Arbeiterfamilie Familie waren. Ich habe meinen Vater geliebt ohne Ende, auch wenn er nur arbeiten war. Vielleicht aber auch gerade deswegen. Vielleicht hatte er ein schlechtes Gewissen, da er nicht so oft zu Hause war. Aber vielleicht habe ich ihn auch gerade deswegen so geliebt. Mutter war mega streng und hat alles durchgezogen. Aber da musste auch eine taffe Frau sein, weil die hatte Maloche ohne Ende. Aber wir haben draußen gespielt. Ich hatte Freunde. Wir haben Blödsinn gemacht, Fahrräder gebaut. Es war eine ganz andere Zeit. Es war eigentlich schön. Wir haben noch Möhren gegessen aus dem eigenen Garten. Und wenn man frisches Brötchen nur mit Butter bekam, waren wir Könige auf der Straße. Wie wir die ersten Zigaretten mal geraucht haben, die wir gefunden haben und wieder zusammengesteckt haben. Wie wir die ersten Zigaretten gedreht haben aus Lutscherpapier und getrocknetem Weißdornhecke. All die Dinge sind in Erinnerung und es war eigentlich eine schöne Kindheit. Schule fand ich damals kacke. Desto länger sie her ist, finde ich sogar was Schönes dran. Aber ich bin immer durchgerutscht, alles war okay. Aber ich könnte auch nicht heute sagen, ach, das war die schönste Zeit meines Lebens, die Schule. Blödsinn.
Aber ja. In der Schule warst du auch immer schon der Clown, hast du irgendwo mal gesagt.
Immer, ja. Die Rolle habe ich nicht gesucht. Die ist einfach unterbewusst da gewesen. Ich erkläre sie so und so ist sie mir heute logisch erklärbar. Ich hatte immer schon Menschen in jeder Klasse, die ich mochte. Klasse meine ich damit nicht andere Schulklassen, sondern in einer Schulklasse ist schon alles drin, was nachher im Leben auch ist. Du hast die Ecke der angeblich hässlichen und dicken. Du hast die Ecke der schönen und starken. Du hast die Ecke der Streber. Das sind diese drei Gesellschaftsformen. Die ziehen sich durchs Leben. Die angeblichen Loser und Malocher, die erfolgreichen und schönen. Und die, die so strebsam alles nach oben ziehen und intelligent sind. Aber nur einer kann zwischen diesen drei Gruppen immer hin und her springen, ohne dass er irgendwo dazugehören muss. Das war immer der Clown, über den alle lachen. Den mochten sie alle irgendwo, aber der gehörte auch nirgendwo wirklich dazu. Aber ich wollte mich auch nicht entscheiden. Ich wollte mich nicht entscheiden, weil schön und stark, das ist ja ersichtlich, warum ich da nicht hinhöre. Hässlich und dick habe ich mich nie wirklich gefunden, aber ich fand mich auch nie wirklich schön. Und Streber bin ich relativ weit weg von. Also passte ich auch nirgendwo wirklich hin. Aber ich mochte immer schon, wenn die Menschen lachen, wenn die Spaß haben. Ich wollte immer überall hinkommen, dass die sich freuen und dafür habe ich viel getan. Und das ist in meinem Leben so geblieben. Nur eins muss man natürlich auch wissen. Der Clown oder der, der so lustig ist, gehört halt auch nirgendwo wirklich dazu. Der ist schon relativ alleine unterwegs.
Und wie es da drinnen aussieht, geht keinem was an?
Nö. Es gibt ein paar wenige, die das dann mal wissen dürfen. Aber ansonsten, das ist so morgens meine anderthalb Stunden, wenn ich aufstehe. Das ist so ein Ritual in meinem Leben, was sich durchzieht. Ich bin Morgenmuffel, das gebe ich gerne zu. Wenn ich morgens aufstehe, will ich mit keinem reden, kann ich mit keinem reden. Und da brauche ich erstmal so anderthalb Stunden, dass wir zwei, also ich und mein Körper, uns aneinander gewöhnen. Dann trinke ich meinen Kaffee, dann esse ich mein Äpfelchen, eine Banane, dann gehe ich ins Bad, mache mich fertig. Wenn ich dann runterkomme, dann bin ich lustig, dann bin ich glücklich, dann ist die Welt für mich da und ich für sie. Aber diese zwei Stunden gehören mir.
Du hattest ja gesundheitlich auch ganz viele Tiefschläge. Mit 12, 13 Jahren, da bist du durch einen Salto vom Trampolin gefallen. Wie ist das passiert?
Ja, ich war halt auch nie der Sportler. Und alle in meiner Schulklasse konnten einen Salto. Und ich fand das so toll, dass die das konnten. Außerdem waren die Mädels das ganz toll. Und ich wollte ja auch den Mädels gefallen.
Na klar.
Und irgendwann habe ich mir den Moment vorgenommen, ich sage so, und heute zeige ich denen, ich kann das. Ich habe genau hingeguckt, wie es geht. Hoch, drehen, nochmal drehen, runter. Weltklasse. Und dann kam der Moment. Ich hoch, gesprungen, bis sie schon alle schrien, mach. Dann habe ich mich in der Luft gedreht und fand das so geil, dass ich mich gedreht habe, dass ich vergessen habe, dass ich mich weiterdrehen muss. Und habe einen Körper gemacht, aber nicht aufs Trampolin, sondern nebens Trampolin. Oh. Ja, und dann wurde ich wach, als der Lehrer auf mir saß, hat mich wiederbelebt und danach lag ich ein halbes Jahr im Krankenhaus, weil ich den Brustwirbel gebrochen hatte. War auch eine tolle Erfahrung. Das Schlimmste im Krankenhaus war einfach diese Bettpfanne, dass ich nicht auf Toilette gehen durfte. Man hat mir auch dreimal ein neues Gipsbett gemacht, nicht weil ich reingemacht hätte. Ich dachte immer, das machen die aus Hygienegründen, aber das stimmt nicht. Als ich rauskam, passte mir keine Hose mehr. Ich bin einfach fett geworden im Krankenhaus. Deswegen musste ich das dreimal neu machen.
Nach der Schule hast du erstmal Koch gelernt und warst dann aber von dem rüden Ton in der Küche so abgeturnt, dass du das nicht mehr machen wolltest?
Ja, die Lehre war noch gut. In der Lehre war zwar auch sehr, sehr streng, aber der Lehrer, der war wirklich ein genialer Koch und auch ein toller Mensch. Der war für mich ein bisschen, ja, also nicht böse gemeint, schizophren. In der Küche war er wirklich der Kapitän, der das Schiff leitet. Da gibt es keine Fragen, da gibt es keine Diskussionen. Aber in den Pausen und nach Feierabend war der halt auch väterlicher Freund. Das fand ich ganz toll. Und er war ein toller Gastgeber. Danach in den Betrieben, Da war nichts mehr so, wie ich das gelernt habe, warum man in die Gastronomie geht. Ich denke immer, wenn man in die Gastronomie geht, da muss man als erstes mal Menschen lieben, weil du bewirtest Menschen, du musst dienen, man muss gerne dienen, das ist ja nichts Schlimmes.
Gastfreundschaft eben.
So. Und danach war wirklich noch so, das hieß, da kommen, hoffentlich kommen sie heute und eigentlich können sie Geld da lassen und wieder gehen, aber beschäftigen wollen wir uns mit denen nicht. Da ging nicht mehr darum, dass du toll und lecker kochst, sondern Hauptsache, du machst viel Umsatz. Da gab es dann auch auf einmal den Rumfochteller, alles, was rumstand, musste fort und kam auf den Teller, Hauptsache, bringt Geld. Und das war nicht mehr meine Welt. Deswegen bin ich dann raus aus dem Beruf und habe gesagt, nie wieder Gastronomie.
Und bist quasi in die Fußstapfen deines Papas beruflich erstmal
gestiegen. Genau, als Kumpel in Bergbau, als Malocher. Das war natürlich ganz was anderes, aber selbst das hat mir Spaß gemacht. Warum? Auf einmal lernte ich, was Kameradschaft ist. Miteinander, hartkörperlich arbeiten, lachen, zusammen was reißen, das war schon toll. Wechselschicht machen, Früh-, Spät-, Nachtschicht, war alles nicht einfach. Aber trotzdem war das auch in Ordnung. Aber ich wollte auch ein Stückchen mehr. Ich wollte ja wirklich noch ein bisschen mehr. Ich wollte nicht da jetzt nur hängen bleiben. Da war ich schon so strebsam oder habe gesagt, wenn ich mal ein tolles Motorrad fahren will, ich war halt Motorradverrückt und Autoverrückt, dann muss ich mehr arbeiten, damit ich mehr Geld kriege, dass ich mir das kaufen kann. Das schenkt mir ja keiner.
Diese Sammelleidenschaft, da sind wir ja eigentlich schon da, aber du hast ja tatsächlich Benzin im Blut.
Ja.
Woher kommt denn das?
Ja, wenn ich das genau wüsste, ich glaube, das liegt an einem Jungen bei uns auf der Straße. Pass auf, guck mal, ich interessiere mich ja überhaupt nicht für Fußball. Ich habe für Fußball gar keine Ahnung. Und ich denke mal, das wird in der Kindheit geprägt. Entweder spielt die ganze Straße Ball und dein Vater ist auch Fußball verrückt, dann wirst du es auch. Bei uns auf der Straße, mein Vater hatte auch keine Ahnung von Fußball, bei uns waren Fahrräder erstmal wichtig und dann waren Mopeds wichtig. Mofa, Moped, Motorrad. Und da gab es halt ein Kindheitsidol, der ist 2 Jahre älter und der hatte immer das, wovon ich geträumt habe. Das war Peter, heute noch einer meiner besten Freunde. Und der hatte immer die Mopeds und das war für mich das Größte, daran schrauben. Und da wir kein Geld hatten, haben wir halt die alten Mopeds zusammengeschraubt, damit sie fuhren. Dadurch kam die Liebe erst zu den alten, haben wir zwar geträumt vom neuen. Und dann irgendwann, wo du das neue leisten konntest, fandst du die alten auf einmal viel schöner. Und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, dass ich alte Sachen eigentlich noch viel schöner finde wie neue. Schrauben, die ganze Bewegung und heute ist halt so, über die Jahrzehnte, ich bewundere die Menschen, was die für eine Ingenieursleistung machen können, was die sich alles ausdenken können. Dann dieses Design, wie schön Menschen was machen können. Vermisse ich heute manchmal, wenn es nur noch darum geht, etwas herzustellen, was schnell verbraucht und gebraucht wird.
Deine Affinität also zu Oldtimer, zu Trödel, zu Antiquitäten. Und du selbst siehst ja auch so ein bisschen aus wie aus dem vergangenen Jahrhundert mit diesem Schnäuzer. Ja. Wie kam es überhaupt zu diesem Schnäuzer? Denn den trägst du jetzt seit über 30 Jahren, glaube ich.
Ja, fast 35 Jahre. Der Schnurrbart war ein Gag als junger Mann. Ich habe halt damals mal Sport gemacht, traut man mir heute gar nicht mehr zu, aber ich habe mal wie irre Bodybuilding gemacht und Kraft-3-Kampf und fand das auch sensationell. Und jeder von uns war irgendwo ein Unikat. Ja, der eine hatte einen komischen Kopf, der andere hatte dieses, den anderen nannte man The Leg, weil der seine Beine so wahnsinnig trainiert hat. Und ich hatte immer die Idee, ich möchte aussehen wie so ein Jahrmarktgewichtheber aus dem vergangenen Jahrhundert. Und die hatten so einen Ringelanzug, also einen riesen Schnäuzer, genau. Und hatten dann die Eisenkugel. So, der Schnäuzer hat geklappt. So ein Ringelbadeanzug hatte ich mal an, steht mir aber nicht, aber die Muskeln sind auch weg. Aber der Schnäuzer ist geblieben.
Hat so ein bisschen was von so einem englischen Lord irgendwie aus dem vergangenen Jahrhundert.
Fände ich auch gar nicht verkehrt. Ne? Also gut, der Landsitz fehlt, ja, aber ich fände es nicht verkehrt. Ich mag sowas. Ja. Ich mag, wenn Menschen irgendwo eine Persönlichkeit sind, wenn es echt ist. Mhm. Ja, bei mir, guck mal, es ist ja nicht so, wie heute viele sagen, ja, Lichter hat ja eine tolle Idee gehabt mit der runden Brille und dem Schnurrbart. Da ist am Fernsehen unverkennbar. Ich hatte den schon, da wusste ich zwar, dass es Fernsehen gibt, aber ich kannte keinen, der da drinne war. Mhm. Und es war auch nie Intention, da reinzukommen. Aber es ist halt heute noch so. Ja, und der Schnurrbart ist immer geblieben und die runde Brille muss ich tragen, weil ich nichts sehen kann. Und eine moderne sieht halt kacke aus auf meinem Eierkopf. Deswegen habe ich halt die Brille.
Wie kriegst du den denn so zum Stand, diesen Schnurrbart?
Ja, jetzt bist du natürlich ein Mädchen, ich werde jetzt vernünftig antworten. Nach dem Duschen morgens den Föhn drunter hochblasen, Haarlack rein, 3-4 Mal glatt ziehen und dann bleibt er den ganzen Tag so, es sei denn, ich komme jetzt in einen schlimmen Regen, dann fällt er runter. Aber ansonsten bleibt er schon schön stehen, also der Schnurrbart.
Gehen wir nochmal weiter zurück mit 19. Hast du schon geheiratet?
Ja, zu früh.
Und dann schwer verschuldet durch Hauskauf. Und dann kamen so die Schicksalsschläge. Also wenn ich das einfach mal so ansprechen darf, ein Kind hast du verloren. Da warst du 22 Jahre. Mit 26 Jahren der erste Schlaganfall bei dir. Mit 28 Jahren der zweite Schlaganfall mit Herzinfarkt. In welchem Moment hast du gemerkt, irgendwas läuft völlig falsch?
Ich bezeichne das als Wachwerden. Als das Kind gestorben ist, das ist mir aber alles erst Jahrzehnte später für mich wirklich bewusst geworden, wenn man mal Reife hat im Kopf und ein bisschen Weisheit kriegt. Ich dachte, bis dahin immer wach werden ist morgens im Bett. Das ist Blödsinn, da steht man nur auf. Die Menschen beklagen sich über alles Mögliche und haben ihre Sorgen und glauben, das wären Sorgen, bis sie das erste Mal wirklich wach werden, wenn ein Drama passiert. Dann wirst du das erste Mal wach. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich durch diese Dinge nicht verfalle in Selbstmitleid, in Depressionen und nicht mehr rauskomme, sondern ich habe jedes Mal gesagt, ich möchte zurück. Ich möchte zurück wieder in die Welt derer, die sich aufregen über ein Parkticket oder andere Nichtigkeiten. Mhm. Und dafür habe ich halt immer wieder gekämpft. Dass ich zurückkomme, dass die Menschen wieder mit mir lachen, weil ich war halt der Clown. Und der Clown, den bemitleide man nicht. Und Mitleid finde ich sowieso nicht gut. Mitgefühl, ja. Mitleid, nein. Aber die Dinge haben mich alle zu dem gemacht, der ich heute sein darf. Deswegen bin ich nicht böse, dass ich das hatte. Ich gönne es keinem anderen. Ich wünsche mir das nicht nochmal. Aber diese Dinge haben mich zu dem gemacht, der ich heute sein darf. Und das ist wichtig, unterm Strich. Dass ich irgendwann gesagt habe, okay, was möchte ich? Ich möchte das weiterhin die Menschen, dass die sich freuen, wenn sie mich sehen, dass sie lachen, dass sie freundlich sind. Aber das muss ich erstmal selber geben. Ich muss freundlich sein, ich muss lachen. Ich muss denen die Angst nehmen, mit mir umzugehen. Diese Schicksalsschläge sind grauenhaft, ja, aber es gibt viel Schlimmere. Und die erleiden andere Menschen. Da musst du Mitgefühle haben, aber kein Mitleid. Du musst denen helfen, dass sie wieder zurückkommen in diese Gesellschaft. Aber nützt nichts, wenn du daneben sitzt und mit denen nur weinst. Das hilft denen nicht. Man kann das mal machen, denen mitteilen, dass das für dich auch schlimm ist. Aber wenn dir einer sagt, ich fühle mit dir, kann er nicht. Er weiß ja gar nicht, was das ist. Wie soll das denn funktionieren?
Und inwieweit hat das so deine Sicht auf, ich sag mal, ja, Geist und Seele auch verändert, die ja dem Körper eigentlich die Signale gibt?
Also es gibt viele Menschen, die sagen, ja, jetzt gehst du aber bestimmt regelmäßig zum Arzt, mach Sport und achtest auf dich. Nee, also das stimmt nicht, mach ich nicht. Ich achte mehr auf mich, indem ich sage, solange ich mich wohlfühle, solange ich Spaß habe, solange ich Freude habe, ist alles gut. Und das musst du halt vielen Menschen auch geben. Ganz wichtig, deswegen gehe ich auf die Bühne, dass die Menschen mit mir Tränen lachen, dass die rausgehen und sagen, boah, war das ein schöner Abend. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Für mich selber fühle mich fitter wie mit 30.
Toi, toi, toi.
Ja, lass mal auf Holz kloppen. Und,
yeah.
Ich habe auch keine Angst vorm Tod. Ja, ich habe nur Angst vorm Sterben. Und ich versuche auch viel mit jungen Menschen drüber zu reden, weil viele finden das ganz grausam, über den Tod zu reden. Aber ich finde ganz grausam, darüber nicht zu reden. Das sollte man nicht thematisieren und nur nach vorne schieben, dass das das Wichtigste im Leben ist. Aber wir sollten einfach bewusst schon von Kindheit an wissen, dass das Leben ja vielleicht eine Krankheit ist, die mit Tode endet. Ja, oder dass das Leben einfach nur ein Schritt ist dahin. Wenn man das als selbstverständlicher annehmen würde, würde es viel von seinem Schrecken verlieren. Weil wie gesagt, der Tod ist nicht schlimm. Danach sind nur alle, die übrig bleiben, die leiden, die trauern. Was auch gut ist. Aber hätte man das vorher gehabt, würden sie sagen, er ist auch erlöst. Ja? Ist ja eine ganz andere Geschichte. Wenn jemand mitten aus dem Leben gerissen wird, ist er nicht erlöst worden. Das ist ein Drama. Aber alles andere, nach schwerer Krankheit erlöst zu werden oder im hohen Alter erlöst zu werden, das ist ja dann auch vielleicht schön. Also ich kann nur sagen, als ich damals da lag, ich habe es ja nicht als Nahtoderfahrung für mich wahrgenommen. Für mich war nur ein Moment, wo ich keine Schmerzen mehr hatte. Ich habe alles gehört. Ich meine, ich hätte sogar alles gesehen, aber die haben halt festgestellt, der lebt nicht mehr. Aber in dem Moment wollte ich auch nicht zurück, weil endlich tat mir nichts mehr weh. Das war in Ordnung. Davor tat alles weh.
Als du aus dem Krankenhaus kamst, nach deinem eigenen, also Herzinfarkt, Schlaganfall, wovon wir eben sprachen, da hast du dein Leben auch in die Hand genommen und vollkommen umgekrempelt. Dann gab es die erste Gaststätte.
Ja. Die Olithek, ne? Also das war natürlich der verrückteste Laden schlechthin, weil ich wusste definitiv, nach dem Krankenhaus jetzt, mein ganzes Leben ist schief gelaufen, das ist alles falsch gelaufen, das ist alles richtig für andere, das muss alles so sein, aber nicht für mich. Ich wusste auf einmal, ich war nicht mehr in dem Beruf, den ich haben wollte, ich war nicht mehr Koch, ich wollte ja Menschen haben, ich wollte Menschen lecker essen, dass die Spaß haben, dass sie Geschichten hören, dass sie Geschichten erzählen, das war Lachen, ich hatte nur eins nicht, das war Kohle, also Geld. Ja, in der Kohle habe ich ja gearbeitet, aber damit konnte man nichts kaufen. Und habe dann wirklich angefangen, mit Sperrgut in der alten Halle meinen Laden zu basteln. Mit einem alten Kohleofen, mit Stühle vom Sperrgut, mit Tische vom Sperrgut, mit Tischdecken, die ich geschenkt bekam, mit alten Tellern und Besteck und habe Pfannkuchen gemacht. Und ich habe den Laden geliebt. Ich habe gekämpft wie irre über Jahrzehnte gegen Behörden, gegen alles Mögliche, weil man muss mal überlegen, ich habe den Laden ein Jahr gemacht und er wurde immer voller, immer mehr Leute kamen essen. Ja, dann hat sogar das erste Mal Fernsehen berichtet über einen Spinnerclub, weil ich hatte ja keine Erlaubnis für den Laden. Ich habe einfach eine Clubkarte gedruckt und habe gesagt, einen Mark und du bist im Spinnerclub drin, darfst du essen kommen. Naja, und dann haben die Behörden festgestellt, dass ich Schwarzgastronomie machte. Und dann bekam ich natürlich richtig Ärger und viel Theater, bis ich dann nachher wirklich eine Genehmigung hatte und Umbaumaßnahmen. Aber die 25 Jahre waren sehr, sehr schön. Wir haben viel gelacht, viel geweint, aber es war auch irgendwann gut. Irgendwann war gut. Da musste man aufhören.
Du standst ja da auch wirklich selber am Herd. Du hast deine Gäste bekocht. Es gab, glaube ich, gar keine Karte, sondern du hast immer das aus der Lameng, wie man so schön sagt, den empfohlen. Und du hast auch mal für Mick Jagger gekocht, ohne es zu wissen. Du hast ihn gar nicht erkannt.
Ja, ich find genial, hat die Geschichte die Menschen so fasziniert. Aber ich versuche dann immer zu erkennen, weil die sagen alles, aber wie, den hast du nicht erkannt? Da denkst du dir doch aus, nur damit du mal eine geile Story hast.
Ja, ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Ich habe noch nie für Mick Jagger gekocht. Möchte ich jetzt auch nicht unbedingt, aber erzähl mal.
Ja, pass auf, ich stelle mir das jetzt so, ich erkläre es dir wie folgt. Pass auf, ich meine, gut, jetzt lebst du in Berlin, deswegen ist es etwas schwieriger. Aber du gehst bei Aldi jetzt einkaufen oder bei Lidl. So, und stehst an der Kasse und neben dir steht eine ältere Dame, die dir unglaublich bekannt vorkommt. Ja, und der hilfst du sogar noch, weil sie die Tasche fallen lassen, als die Tasche aufheben, bringst du sie zum Auto.
Da denkst du, Mensch, das ist doch Mick Jagger.
Nee, aber stell dir mal vor, das war Angela Merkel. Weil du würdest nicht damit rechnen, dass Angela Merkel da steht. Deswegen würdest du sie nicht erkennen.
Stimmt.
Ja, du würdest sie nicht erkennen. Du würdest sagen, scheiße, die kommt mir bekannt vor. Aber ich habe keine Ahnung, wer die war. So, und so war bei mir auch. Ich wusste, da kommt irgendjemand, der berühmt ist. Aber da kamen 25 Mann und die sahen alle toll aus. Bis auf der eine, der war hässlich. Mhm. Ja, so, und dann habe ich für die gekocht und habe erzählt. Und dann habe ich irgendwann mal die Security gefragt, die dabei war. Ich sage, sag mal, wer ist denn von denen hier berühmt? Und der hat gedacht, ich verarsche ihn. Ja, und er sagte, dann guck dir mal hinten den Kleinen an. Ich sag, ja, und? Ich sag, du, wenn der nicht aufpasst, der muss alleine leben. Ja, der war ja nicht, ist ja nicht wirklich attraktiv. Nee. Ne? So, und das ist Mick Jagger. Ich sag, ach du Scheiße. Ja, ich war nicht drauf gefasst.
Du hast einen schönen Satz geprägt. Das Leben ist zu kurz für schlechte Laune und schlechtes Essen.
Ich habe keine Zeit für schlechte Laune und Arschlöcher. Und danach möchte ich leben.
Dein Kochbuch, Die Lust am Kochen, da ist sie wieder. War die jemals weg?
Ja. Du merkst, ich bin ehrlich. Klar war die mal weg. Wenn du beruflich etwas jeden Tag machst und produzieren musst und auch, dann kann mir kein Mensch auf dieser Welt erzählen. Ja, dann lügt er halt. Er steht jeden Morgen auf und freut sich wie irre drauf, um 5 Uhr im Großmarkt einkaufen zu gehen, weil er sich wahnsinnig freut, heute Mittag für alle zu kochen. Blödsinn. Dann macht er irgendwann einen hervorragenden Job. Aber so richtig mit Lust wird er es nur dann tun, wenn er für Freunde, für Familie, für sich selber oder für ein paar ganz besondere Leute mal sich austoben darf, so kochen darf, wie ihm das schmeckt, wenn er keiner Bestellung nachgehen muss. Und genau so ist dieses Buch entstanden, da ich sage, boah, ich habe wieder richtig Lust drauf. Durch Hunger kam das. Ich habe mit Freunden, Bekannten erzählt und wir haben erzählt, Mensch, das gab es früher und das haben wir da gegessen und da habe ich mal das gegessen und das war so lecker und schade, warum machen das nicht alle und man könnte doch mal dieses machen. Dadurch kam auf einmal diese unglaubliche Lust zu sagen, komm her, ich schreibe mir das mal gerade auf, das muss ich unbedingt mal machen. Und dadurch bekam ich diesen riesen Spaß dran und deswegen habe ich auch nach 6 Jahren Abstinenz mal wieder ein Kochbuch gemacht. Weil ich denke mal, Bücher haben nur verdient, gemacht zu werden, wenn man was zu sagen hat, was sich lohnt, niederzuschreiben. Und das war für mich richtig Lust. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man das Buch sieht,
absolut,
in der Hand hat. Und
wunderschön geworden. Und die Lust am Kochen fängt bei dir ja auch schon beim Einkaufen an.
Ja, wenn du jeden Tag einkaufen musst, dann kann mir keiner sagen, dass das Lust ist. Aber dafür war das einfach so schön, dass ich gesagt habe, ich habe einen Tag frei und ich habe Hunger und ich will was Schönes machen und ich habe ein paar Leute, mit denen ich das nachher essen möchte. Und dann da rumlaufen, auf dem Markt mit den Leuten Blödsinn machen, einfach mal hinter die Theke gehen, weil man muss die Leute auch wieder glücklich machen. Die stehen den ganzen Tag, die fangen morgens um 3 an, den Stand aufzubauen, bis die alles da stehen haben. Und die sind dann ja nachts um 1 aufgestanden, da muss man auch mal überlegen. Und dann verkaufen die bis mittags, dann bauen die wieder alles ab, fahren zurück. Jetzt mach mit denen mal Spaß. Ja, red mit denen doch einfach mal so, wie du das möchtest. Ich mache dann immer Blödsinn. Ich sage, gnädige Frau, welcher ist Ihr glücklichster Apfel? Welchen möchten Sie heute auf keinen Fall verkaufen? Schon lachen die, denken, wo hat der einen an der Waffel? Und dann macht mir das wieder Spaß. Ja, dann kriege ich Freude. Und dann sagen die auch auf einmal, also ganz ehrlich, Herr Lichter, also den Apfel, das sollten Sie nicht nehmen. Aber hier, den müssen Sie mal probieren. Das wird ganz was Feines. So, und schon kriegst du Freude. Dann hast du halt mal 3 Stunden am Markt verbracht. Und dann hast richtig Freude, gehst nach Hause und sagst, ja. Und ich glaube, ich habe die richtigen Klamotten. Und so mach dir doch einfach einen schönen Tag.
Du hast ja ganz viel bodenständige Rezepte. Hast du tatsächlich auch ein Lieblingsgericht, wo du sagst, das geht immer?
Ja, ist ganz schwer. Aber was ich wirklich liebe, ist halt, und da bleibt auch immer so, ist Kartoffelpüree. Das ist eine Erinnerung an die Kindheit. Essen ist ja sowieso Erinnerungen. Erinnerungen, die man hat und die man neu schafft. Erinnerungen, die man neu schafft für die Zukunft auch. Aber Kartoffelpüree ist und bleibt und war für mich immer einfach unglaublich lecker. In jeder Form. Ein bisschen Kartoffelbrühe mit ein bisschen übrig gebliebener Bratensoße, mit ein bisschen Gulasch, der noch übrig ist vom letzten Tag, mit Spiegeleier oben drüber oder einfach zum Fisch ein bisschen Pesto mit ins Püree reingekloppt. Ist eine Sensation. Kartoffeln machen mich glücklich. Mit einem Stückchen Butter, mit einem Schluck Milch drinne, mir läuft Wasser im Mund zusammen. Das ist einfach dann, dafür kannst du mich nachts wecken und ich esse kalt.
Du bist in vielen Sendungen, können wir dich sehen, Bares für Wahres zum Beispiel, wo du deiner Trödel-Leidenschaft und Antiquitäten-Leidenschaft ja auch wieder frönst. Lichter Lafer lecker. Mit Johann Lafer und Gästen. Kannst du dich noch an deine allererste Begegnung mit ihm erinnern?
Ja, die allererste Begegnung ist ganz einfach. Johann war ja schon immer ein ganz berühmter Koch, ja. Also solange ich denken kann, war der berühmt und im Fernsehen. Und natürlich der Sternekoch. Und dann kam Nürburgring, Oldtimer Grand Prix. Ich war natürlich da, um Autos zu gucken. Und dann kriegte ich auf einmal mit, der Herr Lafer ist im Jaguar-Zelt und macht da das Catering und macht da Küche und. Ja, und dann bin ich irgendwie mit Hilfe von anderen, weil da durfte ich ja eigentlich nicht rein, in das Zelt reingekommen. Dann bin ich auf seinen Stand zugelaufen. Da stand dann der große Herr Lafer. Dann bin ich einfach auf ihn zugelaufen und habe gesagt, schönen guten Tag, Herr Lafer, ich bin auch Koch. Ich habe nicht gewusst, was ich jetzt erwarte, was er tun soll. Er guckte mich nur an und sagte, ja, schön, machen Sie weiter so und kochte weiter. Ich denke, oh mein Gott, arrogantes Arsch. Ja, was hätte er machen sollen? Mich in den Arm nehmen? Ne? Ich weiß auch nicht, was man in dem Moment denkt. Das war meine erste Begegnung. Die zweite Begegnung war, als ich dann bei Kerners Köche sein durfte. Und dann kam er dann irgendwann mal, aber auch da war keine Berührungspunkte. Ja, wir haben die Sendung zusammen gemacht. Er stand an seinem Platz, ich stand an meinem Platz, andere Köche dazwischen. Während der Sendung wurde mal der Wortwechsel gemacht und davor und danach waren alle sehr beschäftigt und auch weg. Und ich habe gedacht, ja, guck mal, aber du darfst daneben stehen, auch toll. Dann kam irgendwann die Idee von Markus Heidemanns, Produzent, der sagte, Mensch, Kinder, noch gegensätzlicher können Menschen nicht sein. Da der feine Sternekoch, der Herr Lafer, und da der Kölner Kumpel, der aus Kartoffeln und Eier und Sahne immer was macht. Die stellen wir mal nebeneinander, ein paar Promis dazu und gucken mal, was passiert. Da hat mir unheimlich Freude gemacht, irgendwann mal zu zeigen, dass Johann Lafer lachen kann. Aber der hat natürlich immer eine Reputation zu verlieren, wenn da was schief läuft. Der hatte keine Zeit für lustig sein, für Spaß machen. Und ich habe einfach gesagt, ich bin ich und ich mache meinen Blödsinn und wenn er lacht, ist super und wenn er Tränen lacht, ist Weltklasse. Das war immer so mein Barometer, ob eine Sendung gut ist. Wenn Johann gelacht hat und da liefen Tränen, dann habe ich gesagt, jo, heute du warst gut, ja, Essen ist egal, kann man auf jeden Fall nehmen. Und so sind 10 Jahre dahin gegangen. Wir respektieren uns sehr, wir schätzen uns sehr und ich glaube, so eine Sendung wäre mit keinem anderen Koch möglich gewesen, auch wenn ich viele andere sehr mag. Aber dafür müssen diese Charaktere ernsthaft so sein, wie sie sind. Ja. Keiner ist, behaupte ich zumindest auch von mir, neidisch auf den anderen. Ich wollte nie zeigen, dass ich besser kochen kann und Johann will nie zeigen, dass er lustig sein kann. Und dadurch hat jeder seine Rolle gefunden und das harmoniert und wir sind nie ernsthaft böse miteinander, weil er sagt mir ununterbrochen, dass ich nicht kochen kann, dass mein Essen schon mal aussehen würde, als hätte man es schon mal gegessen. Und ich mache ihn ständig an, dass der feine Pinkel ja sich selber sieht beim Möhren aussuchen. Das heißt, diese wunderbaren kleinen Sticheleien sind wirklich Spaß, die sind nie ernst.
Was gibt dir die Kraft? Woher nimmst du die Energie für all das, was du tust?
Aus dem Lachen der Menschen, aus der Freude und die Liebe, die ich zurückkriege.
Wofür brauchst du im Leben den meisten Mut?
Immer wieder lustig zu sein.
Was macht dich glücklich?
Abends ins Bett zu gehen, zu sagen, es war ein schöner Tag und ich war nie böse.
Nach dem Buch ist vor dem Buch. Ich habe jetzt keine Zeit für Arschlöcher, jetzt Zeit für Freundschaft, dann das nächste, noch mehr Zeit für die Liebe.
Ich habe immer nur dann ein Buch geschrieben, wenn ich glaube, ich habe ein Thema, was mir so wichtig erscheint, dass es würdig ist, in einem Buch von mir geschrieben zu werden. Und wenn dieses Buch wirklich gut war, wenn es fertig ist, habe ich immer den gleichen Satz gebraucht, auch bei diesem hier. Es muss keiner kaufen, aber es sollte jeder lesen. Ein Buch, ich habe da so eine Ehrfurcht vor, von Kindheitszeiten an, ich habe ja zehntausende Bücher und Zeitschriften und was weiß ich, und das war immer so unheimlich wichtig und so großartig, was niederzuschreiben, was gut und wichtig ist. Und deswegen bin ich da so stolz drauf. Und da möchte ich schon leiden, das hätten meine Eltern noch miterlebt. Ja, dass ihr Sohn, der Hauptschüler, dass der auf einmal Bücher schreiben darf und dass die veröffentlicht werden und dann auch noch erfolgreich sind. Also, das macht mich sehr, sehr stolz. Ich weiß nicht, ob ich wieder ein Thema finde. Vielleicht irgendwann mal eins und tschüss oder schön war's.